Lasst uns jeder für sich in der Stille Gott darum bitten, dass er uns bereit macht und fähig macht, dass sein Wort unsere Herzen erreicht. Herr, manchmal hören wir in der Kirche Dinge, die wir schon längst wissen, und manchmal hören wir Dinge, die uns fremd und merkwürdig vorkommen. Schließe uns durch deinen Heiligen Geist dein Wort auf, dass wir verstehen, was du jedem von uns heute persönlich sagen willst. Und segne an uns dein Wort.
Diese tonnenschweren Gewichte sind essentiell für einen Brückentest, wie es ihn so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Und obwohl der Test minutiös geplant ist und bislang alles gut lief, bleibt bei den Beteiligten eine gewisse Grundanspannung.
Wir erzeugen eine Belastung, was die Brücke vorher noch nie in ihrem Dasein erlebt hat. Und da ist natürlich die Gefahr für Schäden oder gar für einen Einsturz nicht null. Wir versuchen, das alles im Griff zu haben, aber es gibt ein gewisses Restrisiko. Und das ist natürlich irgendwie kribbelig.
Aus der Luft sieht der Belastungstest so aus. Erst fährt ein ferngesteuertes Fahrzeug mit 70 Tonnen Last über die Brücke. Anschließend werden einzelne Gewichte an verschiedenen Messpunkten abgestellt. Hunderte Sensoren messen dabei Schwingungen, Risse und Verformungen, in dieser Form bislang einmalig. Die Elbbrücke ist aus dem gleichen Spannbeton wie die in Dresden eingestürzte Carola-Brücke und ähnlich alt. Deshalb ist sie seit 5 Monaten aus Sicherheitsgründen gesperrt. Für Anwohnerinnen und Anwohner belastend. Sie können die Elbe nur noch mit der Fähre überqueren oder müssen lange Umwege fahren.
Anstrengend, wenn man hier nicht drüber kann. Ist das klar? Ich kann mir froh sein, dass noch das Wetter einigermaßen ist, dass wir keinen Schnee haben. Haben wir auch schon um die Zeit gehabt.
Die Handwerker. Die lassen nur oft ein Auto hier stehen und das andere auf der anderen Seite, so wie man hört. Oder wenn Krankeneinsatz ist, Birna ist das Krankenhaus und ist schon einfach.
Auch im extra für den Brückentest eingerichteten Informationszentrum herrscht deshalb großer Andrang. Mittendrin ein überraschender Gast, Eckhard Türmer.
Ich habe leider die Brücke verbrochen, von mir stand die Brücke.
Genau wie die Carola-Brücke.
Ich war erst entsetzt, bin bald krank geworden, als das passierte mit der Carola-Brücke.
Doch nicht sein Entwurf, sondern das Material war schuld am Einsturz, haben Untersuchungen ergeben. Jetzt hofft der 93-Jährige wie alle hier, dass in Bad Schandau der Belastungstest positiv ausfällt und diese Brücke wenigstens für leichten Verkehr wieder geöffnet wird. Versuchsleiter Steffen Marx hofft noch etwas anderes, dass der Test ein Standardverfahren wird.
Dieser Versuch, der kostet ungefähr 350.000 Euro. Aber alleine die Hilfsbrücke, die hier gebaut werden soll, nur um die Brücke mal für eine Weile zu kompensieren, kostet über 30 Millionen. Das heißt, die sehr aufwendige Diagnostik, die wir hier machen, die kostet 1% des Neubaus. Also 1% des Behelfsbrückenneubaus. Der Neubau selber kostet ja vielleicht auch nochmal 50 Millionen. Dann ist das doch irgendwie total logisch, dass wir so vorgehen müssen.
Er schätzt, dass nur ein Bruchteil der Brücken in Deutschland wirklich abgerissen und neu gebaut werden muss. Dieses Testverfahren könnte Gewissheit schaffen. In Bad Schandau kann bereits am Nachmittag der Belastungstest vorzeitig beendet werden. Alles lief nach Plan. Jetzt heißt es eine Woche warten auf das endgültige Ergebnis.
Ein oder anderen Bericht darüber gesehen, im Fernsehen, im Radio gehört, im Internet. Worüber nicht geredet wurde, ist, wie geht es der Brücke damit? Die stellt sich die Frage, warum machen die das mit mir? Erst sperren sie mich monatelang ab. Kein Mensch, kein Fahrrad, kein Auto fährt über mich, obwohl ich doch so dringend gebraucht werde. Obwohl ich doch dazu da bin, Menschen und Fahrzeuge auf die andere Seite der Elbe zu bringen. Stattdessen wird alles dicht gemacht und ich stehe hier völlig allein und verlassen da. Dann werden Professoren herangefahren und Sensoren angebracht, als wäre mir nicht mehr zu trauen. Und am Ende werden mir Lasten aufgebürdet, die noch nie einer Brücke auferlegt worden sind. Weit über das, was man zu einem Bauwerk eigentlich zumuten kann. Das alles muss ich ertragen. Warum sind sie denn alle gegen mich? Aber niemand ist gegen die Brücke, sondern ganz im Gegenteil. Die Prüfung dient ihrer Erhaltung. Wenn die Brücke nicht geprüft wird, dann würde sie ganz unversehens, wie eben ihre Schwester, die Carola-Brücke, auf einmal in sich zusammenstürzen und untergehen. Genauso fragt sich hier Gott, warum machst du das mit mir? Alle Menschen haben sich von mir abgewendet oder wenden sich sogar gegen mich. Er hat meine Brüder, Gott, hat meine Brüder von mir entfernt und meine Verwandten sind mir fremd geworden. Meine Nächsten haben sich zurückgezogen und meine Freunde haben mich vergessen. Meine Hausgenossen und meinen Mägden gelte ich als Fremder. Ich bin ein Unbekannter in ihren Augen. Ich rief meinen Knecht und er antwortete mir nicht. Ich musste ihn anflehen mit eigenem Munde. Mein Odem ist zuwider meiner Frau und den Söhnen meiner Mutter ekelt's vor mir. Selbst die Kinder geben nichts auf mich. Stelle ich mich gegen sie, so geben sie mir böse Worte. Alle meine Getreuen verabscheuen mich und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Allein und verlassen und dann die Gesundheit, die Kraft, die Attraktivität sind völlig hinüber. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch und nur das nackte Leben brachte ich davon. Wörtlich heißt es, ich bin nur davon gekommen mit der Haut meiner Zähne. Und die gekommen waren, um den Hiob zu trösten, ihm beizustehen, seine Freunde, die hackten auch noch auf ihn ein und zeigten am Ende keinerlei Mitgefühl oder Verständnis. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Genauso musste es Jesus erleben, dass sich alle abwenden von ihm. Ein Jünger verrät ihn, ein anderer verleugnet ihn, der Rest verlässt ihn und rennt davon. Die Priester und Schriftgelehrten, die dazu da sind, eigentlich den Willen Gottes zu erkennen und auszuführen, die verurteilen ihn. Und das Volk fordert seinen Tod. Sein Fleisch wird zerfetzt von Geißelhieben, die Hände und Füße durchbohrt von Nägeln, der Körper gequält von rasendem Schmerz, die Kehle von höllischem Durst und Atemnot. Und dann stirbt er dort an dieser Qual, in dieser Qual, und nachträglich wird sein Körper noch von einer Lanze durchbohrt. Liebe Gemeinde, auf die ein oder andere Weise hat mancher von uns auch Ähnliches erlebt oder erlebt es gerade oder wer weiß, wird es noch erleben. Dass Menschen uns verlassen, Todesfälle in der nächsten Umgebung, Streit und Trennung, für manchen ein Umzug in eine fremde Umgebung, weil er vielleicht seinen Kindern nachzieht oder in ein Pflegeheim geht, in eine Stadt, wo er niemanden kennt, oder andere, die ans Haus gebunden sind und dann erleben, dass niemand kommt, um sie zu besuchen oder zumindest viel zu selten. Und dann die andere Erfahrung, dass der Leib dahin schwindet, sei es, dass das Gewicht einen verlässt oder dass es sich bei einem sammelt. Die Schönheit, wer welche hatte, die ist dahin. Die Gesundheit lässt nach. Die Kraft ist nicht mehr wie früher. Und man braucht für alles Hilfsmittel zum Sehen, zum Hören, zum Laufen, zum Essen und für andere Dinge, die ich jetzt so kurz vorm Kaffee trinken nicht erwähnen will. Und wer seine Freude an seinem Körper hatte, erlebt immer mehr, wie der Körper von der Lust zur Last wird. Liebe Gemeinde, letztendlich geht es uns doch wie der Brücke. Wir wissen nicht, warum das so ist, warum es gerade so verläuft und nicht anders, warum die anderen das nicht erleben, sondern bloß ich. Oder ich besonders drastisch, während die anderen aus meiner Warte gesehen eher verschont werden. Das Beispiel der Brücke und auch das Buch Hiob sagen uns, es geht um eine Prüfung. Nicht wir werden geprüft, ob wir gut sind, ob wir stark sind, ob wir was durchstehen, sondern unser Glaube wird geprüft. Ob unser Glaube der Glaube ist, der uns wirklich trägt und der hält. Die Frage heißt, ist, was glaubst du eigentlich wirklich im tiefsten deines Herzens? Worauf gründet sich dein Glaube? Woran machst du deinen Glauben fest? Und vielleicht zeigt sich in einer solchen Prüfung, dass wir zugestehen müssen, eigentlich habe ich bisher an meine eigene Kraft geglaubt, trotz meines christlichen Aufklebers und meiner christlichen Überzeugung. Ich habe an ein schönes Leben geglaubt, an den Wohlstand. Ich glaube, habe geglaubt, dass ich vieles oder alles richtig gemacht habe und deswegen ja alles gut werden muss. Ich habe geglaubt, dass Gott mir alle Wünsche erfüllen wird, jedenfalls die wichtigsten, und dass mir ein schönes Leben gewährt wird, wenn ich ihn nur darum bitte, und dass schon alles irgendwie glatt gehen wird. Von all diesem Glauben ist Hiob nichts geblieben, null. Sein Bild von einem Gott, der gerecht ist, der die Guten belohnt, der Gebete erhört, der freundlich und treu sich denen zuwendet, die ihm die Treue gehalten haben, dieser Glaube liegt völlig zerstört am Boden, etwa wie die Carola-Brücke. Er hat nicht den kleinsten Anhaltspunkt, dass Gott so ist, sich so verhält, wie er es bisher geglaubt hat. Und Hiob sagt das klipp und klar und unverblümt: Gott ist mein Feind geworden. Gott hat sich gegen mich gewendet. Gott behandelt mich ungerecht. Und er ist sich so sicher dieser Einschätzung, dieser Erfahrung, dass er möchte, dass diese Einsicht von ihm, so ist Gott und so verhält sich Gott, und das kann man nicht übertünchen mit frommen Worten, dass diese Einsicht für immer festgehalten wird. Ach, dass mein Reden aufgeschrieben würde. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben und zu ewigen Gedächtnissen einen Fels gehauen. Tatsächlich ist der Wunsch Hiobs erfüllt worden. Seine Worte sind in Blei gegossen und millionenfach gedruckt worden, und wir können sie bis heute nach weit über 2000 Jahren lesen. Liebe Gemeinde, an dieser Stelle, wofür Hiob so massiv und manifest alle seine menschliche Gotteshoffnung und alle seine allzu menschlichen Gottesillusionen zerbrochen am Boden liegen, da kommt plötzlich aus heiterem Himmel, oder man müsste sagen aus schwarz umwölktem Himmel, kommt plötzlich etwas ganz Neues. Ein ganz neuer, ein ganz anderer Glaube. Ein Glaube, der sich nicht ableiten lässt aus dem, was Hiob erlebt hat. Der sich nicht ableiten lässt aus dem, was Hiob die ganze Zeit so überlegt und reflektiert und nachgedacht hat. Der sich schon gar nicht ableiten lässt aus dem, was ihm seine Freunde an guten Worten mitgegeben haben. Sondern ein Glaube, der alle Erfahrungen, alle Überlegungen, alle klugen Worte dem gegenüber ganz plötzlich dasteht als ein Wunder Gottes. Plötzlich mitten aus dieser Verzweiflung und aus dieser Sicherheit, diese meine Worte, dass Gott mich so ungerecht behandelt, die muss man in Fels meißeln, in Blei gießen. Plötzlich kommt bei Hiob eine ganz neue Erkenntnis und ein neuer Gedanke und ein neuer Glaube. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Ich weiß, sagt Hiob. Es geht also hier nicht um eine Hoffnung, an die man sich festklammert, an Worte, die sehr tröstlich klingen, wo man sagt, ja, das könnte mir ein bisschen helfen. Ich vermute oder ich halte mich mal daran fest, sondern ich weiß, es ist felsenfest, es ist sicher, Hiob hat keinen Zweifel, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Merkwürdig auch, dass er das Wort Erlöser verwendet. Ein Erlöser ist einen, der einen Sklaven, einen Schuldsklaven freikauft von seiner Schuld. Der also die Schulden bezahlt, damit der Schuldner freikommt und wieder frei ausgehen und neu anfangen kann. Bis jetzt hatte Hiob ja immer den Gedanke abgelehnt, dass er schuldig ist und dass Gott ihm irgendetwas nachweisen oder ihn irgendwie bestrafen kann. Aber jetzt wird ihm deutlich, er braucht den Erlöser, der ihn freigekauft hat, und der ist da und der lebt. Und er wird sich hinter dem Staub erheben. Über dem Staub übersetzt Luther, weil das im Deutschen logisch ist, aber eigentlich steht hinter dem Staub. Nach dem Staub wird er sich erheben. Staub ist eine Metapher, wir sagen ja auch am Grab, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Staub ist eine Metapher für den Tod. Man wird in den Staub versenkt, wenn man gestorben ist, und dann wird man selbst wieder zu Staub. Aber er, der Erlöser, erhebt sich hinter dem Staub, nach dem Staub, also aus dem Grab, aus der Verwesung. Liebe Gemeinde, wenn das keine Weissagung auf Ostern ist, auf die Auferstehung des Erlösers, dann weiß ich nicht, wie man die Bibel noch auslegen soll. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und er wird sich als der Letzte hinter dem Staub erheben. Und dann sagt Hiob etwas, was offenbar ganz, ganz wichtig für ihn ist, weil er es dreimal wiederholt, dass er Gott sehen wird mit seinen Augen. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen, und kein Fremder. Ich werde Gott sehen und nicht so, nach dem Tod sind wir alle in der großen Weltseele aufgehoben oder aus meinem Grab wächst das Gras und da geht das Leben weiter. Oder in der Erinnerung werde ich weiterleben, meiner Enkel und Urenkel, wenn man denn welche hat. Sondern meine Augen werden ihn sehen, ich. Wenn auch aus dem Staub hervor ein anderes Leben, ein anderer Körper, eine andere Welt, aber ich werde ihn sehen. Und das ist mein Trost. Liebe Gemeinde, vielleicht kann man oder darf man das erst sagen, wenn man es so erlebt hat. Aber Hiob hat das erlebt. Dass er sagen kann oder sagen muss am Ende, pfeif auf die Gesundheit, pfeif auf den Wohlstand, sogar pfeif auf die Familie. Es geht am Ende alles den Bach runter und wir können es nicht festhalten. Aber das ist mein einziger Trost, an dem ich mich festhalte. Ich werde Gott sehen und alles wird gut sein. So ähnlich hat es Martin Luther formuliert. Nehmen Sie den Leib, Gut, er, Kind und Weib. Lass fahren dahin, Sie haben es kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Da sagt auch mancher, wie kann das Luther so abtun? Den Leib, Gut, Ehre, Kind und Weib, lass fahren dahin. Aber am Ende müssen wir es dahin fahren lassen. Alles müssen wir dahin fahren lassen. Nichts können wir festhalten. Alles wird uns aus den Händen zerrinnen. Und darauf vertrauen, zu sagen, an dem allen kann ich mich nicht festhalten. Das schwankt, das geht unter, das fließt davon. Ich habe nur ihn, dass ich mich an ihm festhalten kann und an der Gewissheit, dass er lebt und dass meine Augen ihn sehen werden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist der Glaube, der die Prüfung besteht, oder vielleicht ist es der Glaube, der überhaupt erst in der Prüfung entsteht. Auf jeden Fall ein Glaube, der ein Geschenk des Heiligen Geistes ist. Anders kann man ihn nicht erhalten. Liebe Gemeinde, ich war gestern in Kendler zur Betreuung von meinem Onkel, habe dort übernachtet und habe dort die Predigt fertig gemacht. Und als ich den Punkt drunter gesetzt habe, den letzten Satz, bin ich aufgestanden, im Gästezimmer stand ein Schreibtisch, dort stand auch das Bett und bin zur Tür gegangen und da sehe ich plötzlich neben der Tür ein Plakat an der Wand. Und da steht, über allen Hiobsbotschaften dieser Welt steht Hiobsbotschaft. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Selig sind, die Gottes Wort hören und seine Hoffnung festhalten.